So, meine Lieben, also ich möchte euch ganz herzlich begrüßen bei Eingeschenkt TV. Mein Name ist Andreas Hofmann oder auch viele kennen mich unter DJ Happy Vibes. Und ich war ja, glaube ich, öfters schon mal Thema bei Eingeschenkt TV. Ja, und ich freue mich, dass ihr heute hier in Heidenau mit dabei seid. Wir machen heute eine kleine Demo, wie eigentlich jeden Montag hier in Heidenau. Ich zum ersten Mal wieder auf der Bühne und nicht vor der Bühne, weil ich mir gesagt habe, ja, seit 2018 habe ich keine Rede mehr gehalten. Damals in Cottbus, in Dresden, auch in Chemnitz. Aber es ist sehr viel passiert und es passiert immer mehr in diesem Land. Und es geht immer mehr, ja, vieles gegen die Wand, wo wir sagen, das ist doch nicht normal. Wieso stellt man hier alles auf den Kopf, obwohl es auf die Füße gehört? Und da muss man natürlich auch mal das Wort ergreifen und seine Sicht der Dinge mitteilen, weil viele Leute haben auch nicht den Gesamtüberblick. Aber warum auch? Ich meine, die Leute, die müssen sich nicht mit Politik beschäftigen. Sie haben genug zu tun mit der ganzen Familie, mit der Arbeit, mit dem Stress im Allgemeinen. Und deswegen verlange ich das auch nicht, dass sich jemand mit Politik beschäftigt. Aber jetzt ist es natürlich, ja, jetzt kommt die rote Lampe sozusagen und das ist wahrscheinlich auch das Resultat, weil sich niemand mit Politik beschäftigt hat. Die machen, was sie wollen da oben. Und dagegen muss man natürlich auch ein bisschen was tun. Deswegen werde ich heute hier eine kleine Rede halten, ein bisschen Hintergründe beleuchten und vielleicht interessiert es euch ja.
Während den Anfängen, das war ein geflügeltes Wort nach Kriegsende, während den Anfängen, lasst nicht zu, dass das Böse sich einschleicht. Nun stehen wir hier und müssen uns eingestehen, wir haben den Anfängen nicht gewehrt. Wir haben die Zeichen nicht gesehen oder gedacht, es wird schon irgendwie werden. Auch ich habe den grauen Wolken am Horizont keine Bedeutung beigemessen. Wir sind alle wohlstandsverwöhnt. Wir haben vergessen, welch hohen Preis es kostet, in Freiheit zu leben. Wir haben vergessen, dass wir geschichtlich gesehen im Blut unserer Väter waren, weil Kriege immer wieder durch dieselben inszeniert werden, um sich Ressourcen zu sichern und Staaten zur Aufnahme von riesigen Krediten zu zwingen. Und wer musste in den letzten zwei Jahrhunderten dafür bluten? Natürlich wir. Wir, das Volk. Wir sind normale Menschen, es ist nicht unser Ding, gleich überall wegen jeder Ungerechtigkeit auf die Barrikaden zu gehen. Normale Menschen kümmern sich um ihre Familie, haben ihren Freundeskreis, ihre Firma, ihren Hof, ihren Garten. Der normale Mensch kümmert sich um seine kranke Mutter, füttert die Katze, geht wandern. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, singt im Chor, bringt den Jungen zum Fußball, streicht den Zaun und legt sein Geld an. Der normale Mensch ist mit dem Leben beschäftigt und mit den täglichen Widrigkeiten und Ärgernissen und hat damit alle Hände voll zu tun. Der normale Mensch hat keine Zeit für Politik. Er hat keine Zeit für gesellschaftlichen Streit. Er hat keine Zeit, immer wieder das Fahrrad von Neuem zu erfinden. Er weiß, dass Leben Mühe macht und dass es bergab geht, wenn man sich nicht drum kümmert, wenn man es einfach laufen lässt. Und weil auf diese Weise jeder von uns mehr oder weniger beschäftigt ist, haben wir uns der gesellschaftlichen Verantwortung entzogen und dieses Feld einer Gruppe von Leuten überlassen, denen all das, was ich gerade aufgezählt habe, völlig egal ist, völlig fremd ist. Bitte versteht mich nicht falsch. Es gibt durchaus natürlich auch verantwortungsbewusste Politiker, aber dann mehr in den niederen Chargen auf der kommunalen Ebene. Der Wertegang unserer heutigen Führungstruppe, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Die haben noch nie einen Radiergummi verkauft und die haben sich irgendwie mit oder ohne Berufsabschluss irgendwie hochgewurschtelt und durch Lobbyisten und NGOs protegiert, gewaltige Verantwortungsposten erschlichen. Und weil diese Menschen oft gar nicht wissen, wie das normale Leben ist, dass schmerzliche, persönliche Opfer gebracht werden müssen für die Familie, für die Firma, für das Gemeinwohl, weil sie ein völlig verzerrtes, unwissenschaftliches Bild von der Wirklichkeit haben, werden sie übergriffig, anmaßend, moralisierend. Sie greifen mit zynischer Unverfrorenheit nach unserem Eigentum, unseren Kindern und unserer persönlichen Gesundheit. Und damit sie das können, müssen sie die natürlichen Gesetzmäßigkeiten negieren und verlassen folgerichtig die Wege der Logik und der Wissenschaft. Dann entstehen eben solche irrwitzigen Sachen wie eine Impfpflicht, die jeder medizinischen, sozialethischen, juristischen und anthropologischen Grundlage entbehrt. Ich will das hier nicht weiter ausfeilen. Das können andere viel besser und viel fundierter. Mein Name ist Andreas Hofmann, viele kennen mich unter DJ Happy Vibes und seit der Wende habe ich mich eigentlich frei gefühlt. Ja, ich habe 10 Jahre lang beim MDR Fernsehen moderiert in den 90ern, da konnte man alles noch tun, da war nichts reglementiert. Dann habe ich 20 Jahre die Sendung maximal sachsenweit moderiert mit über 500.000 Zuhörer jeden Samstag. Wir fanden, dass wir uns frei fühlten. Also das war so. Wir nutzten die Jahre, gründeten Familien und versuchten, ein solides Lebensfundament zu schaffen. Wir lebten sorglos, weil die dunklen Wolken, die ganz dunklen Wolken am Horizont, die waren für uns so weit weg. 2001, Jugoslawienkrieg. Wir saßen vor dem Fernseher und glaubten den Bildern, die uns präsentiert wurden. Als der Krieg 2001 auch in Afghanistan begann, saßen wir wieder vor dem Fernseher und nickten zu den Bildern und Zeitungsberichten. Beim Irakkrieg 2003 schimpften wir auf den Bösewicht in den flimmernden Bildern und glaubten den verbreiteten Kriegsgrund der Giftgaslager, der sich später als gelogen herausstellte. Aber es war ja immer noch alles so weit weg. Als 2008 die Bankenkrise begann und Deutschland zum größten Nettozahler verdonnert wurde, um die europäischen Banken zu retten, haben sich einige von euch schon gefragt, wer hinter dem Finanzcrash steht. Wer nachgedacht hat, zog erste Parallelen. Es sind dieselben wie bei jedem Finanzcrash, zum Beispiel 1929. Damals haben Elitebankiers wie Rothschilds und Rockefellers und Morgans ihr Geld aus dem Aktienmarkt herausgezogen. Nach dem Crash benutzten sie das Geld, um billige Aktien und kleinere Banken für Cent und Pfennig aufzukaufen. Ein ähnliches Szenario spielte sich im finanziellen Zusammenbruch 2008 ab, in dem die gleiche Bankierselite wieder profitierte. In den Jahren bis zum Zusammenbruch handelten die größten Banken, darunter Bank of America, Citigroup und Chase, kontrolliert durch die Rothschilds, Rockefellers und Morgans, mit schlechten Krediten. Es ist wie, als wenn man faule Äpfel in eine Kiste tut und diese dann als erste Wahl verkauft. Diese Typen wussten aber, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis jemand diese Box aufmachen würde und feststellen würde, dass der Inhalt total wertlos war. Zu diesem Zeitpunkt zogen diese Bankierselite schon wieder ihr riesiges Kapital aus dem Finanzmarkt. Menschen verloren ihr Zuhause, ihre Arbeitsplätze, ihre Unternehmen und ihren Ruhestand. Und wieder schauten wir uns das Drama, die aufbereiteten Bilder 2008 im Fernsehen an, welche uns vermittelte, dass es nun mal so ist, wie es ist. Und wir taten wieder nichts. Als der arabische Frühling 2010 ausbrach, ich hoffe, ihr erinnert euch noch, begannen einige nachzudenken. Warum beseitigte man die dortigen Diktatoren, weil sie Diktatoren waren? Ging es wirklich um eine Bedrohung des Weltfriedens oder der westlichen Werte? Oder ging es wieder mal um die Herrschaft über die Nationalbanken, die noch nicht in der Hand der kleinen Geldelite waren? Ging es um die Leitwährung und Ölressourcen? Und wir saßen wieder vor dem Fernseher und glaubten den bunten Bildern, dass dies eine gute Sache sei im Namen der Demokratie. Die Uhr tickte, der Mann nickte, die Frau strickte. Ab 2014 kam die Flüchtlingskrise. Aber jetzt war plötzlich alles anders. Viele Menschen spürten eine gewisse Ungläubigkeit, eine Gleichschaltung der Leitmedien beim Thema Migration und Vermischung des Themas Migration und Flüchtlinge. Ein Großteil der Bürger saß allerdings wieder vorm Fernseher. Doch jetzt waren auch sehr viele Menschen auf der Straße. Betrachten wir mal die Entwicklung unserer Zeit von oben, um zu verstehen, warum dies in Europa und Deutschland gerade passiert. Denkt nach, wer produziert also Kriege und Krisen, um geostrategische Ziele zu erreichen? Wer hat den Nutzen davon? Wer gibt den Staaten privat Billionen Kredite für Waffen und Kriege und stößt sich an den Zinsen privat gesund? Wer stürzt denn Millionen Menschen damit ins Unglück? 1910 trafen sich angeblich auf Jekyll Island Vertreter der Rockefellers, Rothschild und Morgans und anderer großer Privatbankiers, um die Gesetzgebung für die Gründung der Federal Reserve Bank aufzuwerfen. Man wollte das private Recht erlangen, für die USA Geld zu drucken und an den Staat gegen Zinsen zu verleihen. Am 23. Dezember 1913 unterzeichnete der US-Präsident Woodrow Wilson im Weißen Haus den Federal Reserve Act, welcher mit nur ein paar anwesenden und gekauften Abgeordneten über Weihnachten beschlossen wurde. Inzwischen haben wir in fast jedem Land der Welt eine Nationalbank mit Mehrheitsbeteiligung der Fed, der Federal Reserve Bank. Also ein privates geführtes Zentralbanksystem getarnt als ein staatliches System mit einem Monopol auf die Schaffung von Geld. Der damalige US-Präsident John F. Kennedy wollte dies mit der Order 11.110, die alleinige staatlich kontrollierte Währungsausgabe, wieder ermöglichen und den Federal Reserve Act beseitigen. US-Präsident John F. Kennedy starb sehr zeitig und jung. Ich frage euch, Wenn jemand privat an der Vergabe von Milliardenkrediten verdient, wird er immer bestrebt sein, Konflikte überall auf der Welt zu schüren. In jedem Land, auf jedem Kontinent, in jedem Labor. Wäre nicht eine Weltbank, in der alle Staaten gleichberechtigte Mitglieder sind, die Lösung? Das Zinssystem könnte man ja beibehalten und die Gewinne weltweit zum Wohle der Bevölkerung einsetzen. Das wäre wahre soziale Marktwirtschaft. Wir sind verzweifelt. Wir spüren, dass etwas nicht stimmt. Viele können aber dieses komplexe Thema gar nicht fassen. Wir haben meist auch nicht die Zeit dazu, weil wir mit unserer Arbeit und mit unseren Familien natürlich komplett ausgelastet sind. Das Fundament unserer Demokratie ist jedoch das Vertrauen. Das Vertrauen zu den gewählten Politikern. Doch das, dieses Vertrauen haben die einfach mal verspielt. Spätestens seit wir Antworten fordern und Diskreditierung und Diffamierung ernten. Die größte Frage ist jedoch, was haben die mit uns vor? Und haben wir nicht ein Mitspracherecht, wenn Veränderungen geplant sind? Sind nicht wir das Volk? Oder bespricht man die großen Weltpläne hinter verschlossenen Türen und Ausschluss der Öffentlichkeit wie die Bilderberger? Ein privates Treffen der kleinen Finanzelite mit den einflussreichsten Personen aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, Hochschulen, Hochadel und Geheimdiensten. Ein Teilstück eines Dokuments der Bilderberg-Konferenz 2012, das angeblich durch einen Journalisten aus einem Müllcontainer im hermetisch abgeriegelten Bereich der Bilderberg-Konferenz gefischt und der Enthüllungsblatt vom WikiLeaks zugespielt wurde, hielt ich bis 2014 als eine Verschwörungstheorie. Bis 1:1 alles genau das eintrat, was auf diesem einen Blatt des Dokuments von 2012 stand. Ein kleiner Auszug, hört genau hin. Ein regierbares, geeintes Europa ist jedoch nicht möglich, wenn das eine Land reich und das andere Land arm ist. Da sich flächendeckender Reichtum und Wohlstand aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in jedem europäischen Land entwickeln lässt und dies schon gar nicht in unserem Interesse liegen kann, ist eine schnellstmögliche Angleichung durch Herabstufung kapitalreicher, wirtschaftsgesunder Länder an ärmere Länder unbedingt anzustreben. Diese Herabstufung werden wir durch Maßnahmen erreichen, indem wir intakte Länder, und ich denke hier in erster Linie an Deutschland, einbinden werden, die Verschuldung anderer Länder zu tragen und deren Defizite auszugleichen. Eine fortschreitende Schwächung wäre somit gewährleistet und erhielte in Anerkennung der Notwendigkeit von Rettungsschirmen durchaus ihre offizielle Legitimation. Die Wichtigkeit einer Verschuldung Deutschlands, und zwar über Generationen hinaus, muss keiner wirtschaftspolitischen Beurteilung standhalten, sondern als gesellschaftspolitische Notwendigkeit verstanden werden. So ist es auch der Bevölkerung zu vermitteln, denn ansonsten werden wir früher als erwartet auf Widerstand stoßen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch notwendig, da es den Prozess der notwendigen Schwächung Deutschlands mit unterstützenden Maßnahmen zu beschleunigen gilt, möchten wir zeitgleich die Möglichkeit jedweder Einwanderung anregen und unterstützen, und zwar massivst. Hier wird auch in den nächsten Jahren es ganz wichtig sein, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich uns bieten. Das Land mit Zuwanderung zu fluten, sollte von allen als notwendig verstanden werden. Die deutsche Regierung ist aufgefordert, die Umsetzung ihres Auftrages entsprechend der Vorjahre auch weiterhin nach Kräften zu verfolgen. Protest und Aufbegehren wird es nur aus dem rechten Lager geben. Diesem wird sich die breite Masse nicht anschließen, da das Risiko gesellschaftlicher Ächtung zu hoch wäre, dank jahrzehntelanger erfolgreicher Erziehungsarbeit. Zitat Ende. Bilderberg-Dokument 2012, einfach googeln, findet man überall. Wenn dieses Bilderberg-Dokument aus dem Jahr 2012 eine Fälschung ist, muss der Verfasser doch ein Hellseher gewesen sein. Wenn die Elite ein geheimes Weisungsrecht an Regierungen hat und damit demokratische Prozesse aushebelt, Abgeordnete entmündigt und zu Dienern dieser Elite macht, dann ist das doch alles gelogen, was man uns immer über Demokratie erzählt hat, oder? Diese kleine Finanzelite baut es sich wirklich über Jahre ihre Macht weiter aus. Sie nehmen Einfluss auf Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation. Zu 80% muss sich die WHO durch freiwillige Zuwendungen finanzieren. Die Spenden kommen zum Großteil von privaten Stiftungen oder von Pharmaunternehmen. Ein Großteil dieser Spenden sind zweckgebunden. Beispiel 2020-21 4,8 Milliarden US-Dollar. Das Kuriose! Und das ist im Statut der WHO festgelegt. Der Spender legt fest, wofür die WHO ihr Geld ausgeben darf. Zu den Großspendern gehören die Rockefeller Foundation und Bill Gates. Die privat gesteuerte WHO verhandelt gerade mit 194 Mitgliedstaaten einen globalen Pandemievertrag. Mit diesem Vertrag könnte die WHO im Pandemiefall die nationalen Verfassungen komplett aushebeln. Verabschiedet werden soll der Vertrag 2024. Denkt nach. Eine Nichtregierungsorganisation, die zu 80% aus privaten Geldern einer Geldelite finanziert wird, soll die Macht bekommen, nationale Verfassungen auszuhebeln und die Macht zu übernehmen? Oder nehmen wir eine weitere Nichtregierungsorganisation, das Weltwirtschaftsforum. Der Multimillionär Klaus-Martin Schwab ist nicht nur regelmäßiger Gast bei diesen geheimen Bilderberg-Treffen, er ist auch Gründer und Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums. Schwab huldigt ganz unverfroren den Great Reset, den großen Umbruch zu einer postdemokratischen Gesellschaft ohne Privateigentum, aber unter totaler Staatskontrolle. Mit seinem Leitspruch, ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein. Dies ist übrigens ein Ausspruch von Adolf Hitler zu einer Skulpturbesprechung von Ernst Barlach. Da muss man erst mal verarbeiten, ne? Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist übrigens Mitglied bei den sogenannten Young Global Leaders, dem exklusivsten privaten sozialen Netzwerk der Welt. Nominiert wurde sie dafür im Frühjahr 2020, ausgerechnet durch das Weltwirtschaftsforum. Somit hat Klaus Schwab, der Prophet des Great Reset, ein weiteres Ergebnismitglied der neuen Bundesregierung, wie es vorher schon die Merkel war. Sie soll mithelfen, die globalistische Agenda von Schwab und Co. durchzusetzen, koste es, was es wolle. Seit März 2020 schießt der Staat mit verbalen Maschinenpistolen pausenlos auf seine Bürger. Haltungsjournalisten und Politik schüren die Angst vor dem Jahrhundertvirus. Wenn wir nicht gehorchen, sind wir schuld an dem grausamen Erstickungstod unserer Großeltern. Und es gibt ein neues Feindbild, das Gesicht des Ungeimpften. Man darf jetzt in den Leitmedien ungestraft und permanent gegen Ungeimpfte hetzen. Lauterbach, Ungeimpfte, bis März geimpft, genesen oder leider verstorben. Peter Maffay, wer nicht geimpft ist, kann eigentlich nicht unter Leute gehen. Nicolas Blome, Spiegel, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Wolfgang Hehn, Ethikrat, keine Corona-Notbehandlung für immer Verweigerer. Nathalie Wörner, Schauspielerin, ich würde nicht mit Ungeimpften drehen. RND, werden Geimpfte, Ungeimpfte bald von der Polizei zum Arzt gebracht? Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, Ungeimpfte gefährden uns alle. Karl Lauterbach, besser wäre zusammenhalten, alle gegen Impfgegner. Oliver Welke, Entertainer, immer Verweigerer sind leider irgendwie asozial. Sarah Frühauf, MDR, Tagesthemen, immer Verweigerer tragen Mitverantwortung an den 1000 Opfern der Corona-Welle. Der Großteil der Skeptiker ist mehrfach geimpft, nur halt nicht gegen Corona, weil man seinem Immunsystem vertraut und den mRNA-Impfstoff misstraut. Da hilft auch der synthetische Novavax-Impfstoff nicht, weil, und das wissen vielleicht die wenigsten, die dritte Boosterung muss laut STIKO mit dem mRNA-Impfstoff BioNTech oder Moderna erfolgen. Wo ist denn da mein Vorteil? Schaut genau hin, Leute. Wir erkennen sie an ihren kleinen Lügen, was sie vorhaben. Am 12. Dezember 2019 wurde im Bundestag das sogenannte Lastenausgleichsgesetz von 1952 gemäß Artikel 21 mit Geltung ab dem 1. Januar 2024 unter dem neuen Namen Gesetz zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts beschlossen. Ursprünglich wurde der Lastenausgleich 1949 für die Opfer und Versehrten des Zweiten Weltkriegs eingeführt. Das Gesetz ermöglichte der Bundesregierung die Erhebung von Zwangsabgaben über einen Zeitraum von 50 Jahren. Die Höhe lag damals bei 50%. 1982 endete der aktive Lastenausgleich. Doch das Gesetz existierte weiter. Die Kriegsopferfürsorge wurde durch das Wort soziale Entschädigung ersetzt. Was darunter fällt, betrifft insbesondere das 14. Sozialgesetzbuch. Der nachfolgende Passus der neuen Regelung lässt uns aufhorchen. Entschädigt werden ebenso Personen, die durch eine Schutzinjektion oder sonstige Maßnahmen eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben. Wurde 2019 hier etwa bereits eine Injektion bzw. Impfpflicht, wie sie hier gerade in Deutschland geplant ist, in Betracht gezogen? Denn je nach Ermessen und Auslegung des Gesetzes könnte damit ein Lastenausgleich für Geschädigte gerechtfertigt werden. Das bedeutet, dass von allen in Deutschland lebenden Menschen, die etwas Vermögen besitzen, laut Gesetz ein Ausgleich eingefordert werden dürfte. Wenn alle geimpft sind, ist die Impfpflicht Voraussetzung für die Durchsetzung des Lastenausgleiches? Hat man Angst davor, dass es jetzt kippen könnte, was Sie da 2019 geplant haben? Viele Ungeimpfte werden sich doch hinstellen. Sie werden sich wehren und sagen, Moment, jeder Geimpfte hat doch unterschrieben, dass er selbst die Haftung für die Impfung übernimmt. Und der Staat hat in Verträgen die Pharma von Haftung freigestellt. Warum soll ich jetzt als Ungeimpfter eine Vermögensabgabe leisten, die ich gar nicht verursacht habe? Warum hat unsere Regierung das Gesetz Ende 2019 im Dezember, also 3 Monate vor Eintritt der Corona-Pandemie, beschlossen? War es geplant? Und warum mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024? Werden wir von einer riesigen Welle an Impfschäden überrollt? Um eine Impfpflicht gegen Covid-19 gesetzlich zu beschließen, müssen die verfassungsrechtlichen Positionen abgewogen werden. Ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist nur gerechtfertigt, wenn der Eingriff verhältnismäßig ist und es kein milderes Mittel gibt. Im Fall der Pocken galt dieser Eingriff zum Beispiel als verhältnismäßig, weil die Sterblichkeitsrate bei einer Pockeninfektion bei 30% lag. Vergleicht man jetzt die Sterberaten von 2018 mit denen von 2020, dem ersten Jahr der Pandemie, betrug die Zunahme der Sterblichkeit gerade mal 3,61%. Diese Schwankungen liegen völlig im Rahmen und können nicht als Pandemie bezeichnet werden. Auch der Dreh mit den knappen Intensivbetten ist ja nun zugegeben worden. Ein Irrsinn, dass der Staat den Abbau von Intensivbetten prämiert, um dann klagen zu können, Intensivbetten wären knapp. Wahnsinn! Die Impfung schützt außerdem... Die Impfung schützt außerdem weder vor Ansteckung noch vor Weitergabe des Virus. Langzeitstudien gibt es nicht, Nebenwirkungen hingegen schon. Man sagte uns zuerst, es gebe einen 95-prozentigen Schutz für 1 bis 2 Jahre. Dann wurde es auf 35-prozentigen Schutz für nur wenige Monate korrigiert. Jetzt heißt es nur wenige Wochen, wenn man sich nicht 4-mal boostern lässt. Die 5. Boosterung ist bereits in die Kassensysteme der Apotheken eingepflegt. Argumente, die mit direkten Statistiken auf die Zunahme von Impfschäden hinweisen, werden im Keim erstickt. Kritische Mitarbeiter aus den Medien und der Wissenschaft haben bereits ihre Jobs verloren. Manche wurden den Konten gekündigt, viele ihrer Kollegen schweigen, weil sie Angst haben. Ein Richter aus Weimar, das kennt ihr alle, diesen Fall, der ein nicht regierungskonformes Urteil gesprochen hatte, musste eine Hausdurchsuchung ertragen. Das System greift mit voller Härte durch. Das beweist auch der Fall des BKK-ProVita-Vorstandes Andreas Schöfbeck. Schöfbeck hatte unter Berufung auf die Abrechnungsdaten von Millionen BKK-Krankenversicherten darauf hingewiesen, dass es mehr ärztliche behandelte Nebenwirkungen gegeben hat, als vom Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Er bat um Aufklärung und wurde entlassen. Am Ende gilt auch hier wieder, Folge der Spur des Geldes. Wer verdient an Corona? Wer hat sich bereits 2015 das Patent für die Corona-Tests schützen lassen? Kann man übrigens alles nachlesen. Wem nützen die Milliardenausgaben wegen Corona? Und wer muss bei wem immer wieder neue Kredite aufnehmen und wer muss sie zurückzahlen? Wacht endlich auf und erkennt das Übel!
Verbrecher seid ihr. Lächelnd räumt ihr ein, ihr könntet euch wohl irren. In eurer aufgeblasenen Macht, mit heißer Nadel fuchtelt ihr, es müsse sein. Verbrecher seid ihr. Geheiligt und zum Schein reicht ihr die kalte Hand in der von euch geplanten Not. Macht ihr uns händereibend zu Geiseln eurer Gier. Verbrecher seid ihr, die ihr uns unseren Kindern lügen lasst, wir hätten Angst. Die ist doch längst bei euch zu Haus, wenn ihr die Stunde klein zählt, die euch schlagen wird. Verbrecher seid ihr, verschworen in der Praxis, verschwört ihr alle Wissenschaft, die nackt euch sieht, von Anfang an. Verbrecher, hört ihr vor den Zäunen eurer Macht das Volk, dessen Vertrauen ihr missbraucht? Hört ihr es wütend fragen, wann endlich kommt das Ende und für wen?
Dr. Wolfgang Wodak, Gesundheitswissenschaftler und ehemaliger Bundestagsabgeordneter, war das. Und selbst wenn Corona vorbei sein sollte, rollt der Zug der Geldelite natürlich weiter und feilt an neuen Ereignissen, die die Staaten in Bedrängnis bringen und zur Aufnahme von Milliardenkrediten zwingen. Wer das Geldsystem privat beherrscht, beherrscht jeden Staat, jeden Politiker, jede Partei und jede NGO. Der nächste Akt folgt auf dem Fuß. Die Welt ist nicht schwarz und sie ist nicht weiß. Es ist wie auf einem Kinderspielplatz, wo ein muskelbepackter Klassenkamerad plötzlich einem Schwächeren auf die Nase haut und all die Kinder ringsherum schreiend protestieren und mit Sand auf den Muskelprotz werfen. Bis der Muskelprotz sagt, der Kleine hat mir aber 8 Jahre heimlich vor meine Haustür gekackt und mit den Stinkefinger gezeigt. Die Kinder beruhigen sich aber nicht. Für sie ist klar, er ist der Bösewicht. In der Ecke steht lächelnd ein zweiter Muskelbepackter, der sich nie getraut hatte, gegen den Muskelprotz anzutreten, weil dieser sich bisher mit allen Kindern verstand. Er stachelte die Kinder an und schrie, schmeiß den Muskelprotz aus allen Vereinen, spuckt ihn an, redet nicht mehr mit ihm. Alle Kinder wollten über den Muskelprotz herfallen, doch dieser nahm die große Schaufel und drohte zuzuschlagen. In Europa leben wir mit den Russen seit der Wende friedlich miteinander. Wir bezogen 35% der Ölimporte, 55% der Gasimporte und 50% der Kohleimporte aus Russland. Krieg ist nie eine Option. Und wenn es Krieg gibt, schickt man immer zuerst Diplomaten und niemals Waffen, so wie es unsere Regierung getan hat. Oft stecken hinter einem Krieg komplizierte politische Vorgänge, die es unmöglich machen, sofort zu sagen, der ist der Verbrecher und der ist der Gute. Ein guter Mensch hilft ukrainischen Flüchtlingen und ein guter Mensch folgt keinem Aufruf, Menschen anzuspucken, nur weil sie russischer Abstammung sind. Aber betrachten wir lieber, was die derzeitige Situation mit Deutschland macht. Deutschland nimmt plötzlich 100 Milliarden Euro für neue Rüstungsausgaben auf. Bei wem denn wohl? Durch das Embargo gegen Russland und die diplomatische Unfähigkeit dieser Regierung steuern wir nicht nur auf eine unendliche Preissteigerung, sondern auf eine Mega-Inflation zu. Durch den Boykott von russischem Öl und Gas, dem nationalen Ausstieg aus der Atomenergie und der Kohle steht ja wirklich der absolute Energieblackout unmittelbar vor der Tür. Dann stehen aber auch alle Räder still. Es gibt kein Wasser mehr, es gibt keinen Supermarkt mehr, der öffnen kann, kein Betrieb, der mehr arbeiten kann. Unter dem Deckmantel des Krieges wird man heimlich die Impfpflicht beschließen. Es werden Ungeimpfte nicht mehr arbeiten dürfen, nicht mehr an Kultur teilnehmen dürfen, werden nicht mehr medizinisch behandelt. Sie werden sich alle gefälschte Impfpässe besorgen. So steigt dann die offizielle Quote der Geimpften und dann ist der bereits beschlossene Lastenausgleich für 2024 legitimiert und nimmt uns dann die letzten Ersparnisse und drängt uns in die Zwangsverschuldung über Jahre. So wie von denen geplant. Versucht die Dinge von oben anzuschauen, dann erkennt ihr den Zusammenhang zwischen all den Dingen, die ich heute hier erzählt habe. Es geht um Schaffung einer globalen Weltordnung durch wenige Bankiers und Multimilliardäre, die keine Rücksicht drauf nehmen, ob du ein ganzes Leben für deine Rente oder dein Häuschen gearbeitet hast. Sie finanzieren uns und werden uns immer wieder in neue Kriege und neue Pandemien stürzen, um ihr Ziel zu erreichen. Der Amerikaner sagt, Europa werde die Kriegskosten tragen müssen. Unsere Regierung sagt, dafür müssen wir jetzt alle unseren Wohlstand opfern. Wir haben in Deutschland 5 Milliarden Euro privates Geldvermögen. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat weniger als 4% dieses Geldes. Die reichsten 10% haben 2/3 des Geldes. Die Hälfte der Menschen haben gar keinen Wohlstand, den sie opfern können. Herr Scholz, Frau Baerbock, Herr Habeck, haben Sie eigentlich eine Ahnung, dass es Millionen Menschen in Deutschland gibt, die ohnehin nicht wissen, wie sie monatlich über die Runden kommen? Wie sollen die denn eine Hyperinflation und eine Massenarbeitslosigkeit im Zuge der drohenden Megawirtschaftskrise verkraften? Eine Krise, die ihr gerade mutwillig verursacht. Politik ist nicht moralisch, Krieg ist nicht moralisch, aber ihr Politiker seid im höchsten Maße unmoralisch. Was muss denn noch alles passieren? Deutschland ist das einzige Land in Europa, das es schaffen könnte, 3 Diktatoren in 90 Jahren zu errichten. Ich hoffe nicht. Doch wie soll es weitergehen? Was können wir tun? Wie kriegen wir die Kuh wieder vom Eis? Und ist sie überhaupt noch vom Eis zu kriegen? Ist es nicht besser, wenn alles erstmal zusammenbricht? Ich sage nein. Wir überlassen denen nicht das Land, nicht die Städte, Dörfer und Gemeinden, unsere Firmen und Familien. Wir werden von Ja-Sagern zu Nein-Sagern. Wir nicken nicht mehr alles ab. Wir klopfen ihnen auf die Finger. Nicht durch Gewalt, nicht durch Hetze, nicht durch Schmähungen und Verleumdungen, wie sie es tun. Wir begeben uns nicht in ihre hasserfüllte Arena der Cancel Science, Cancel Culture und Social Bashing, in ihre Ideologisierung der Gesellschaft, sondern wir wählen den Weg der Wahrhaftigkeit, der Tugend und der wissenschaftlichen Argumente. Wir haben einen sehr langen Weg vor uns, denn es haben sich über Jahrzehnte tiefgreifende gesellschaftliche Fehlentwicklungen eingeschlichen. Und ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, wo man da anfangen soll. Eines ist mir aber klar, und es ist auch einigermaßen einleuchtend, wenn man sich mit der Geschichte ein bisschen auskennt. Das Böse, das Abartige und Widernatürliche entsteht nicht aus sich selbst heraus, sondern immer aus dem Fehlen des Guten. Deswegen sollten wir auch nicht immer gegen etwas sein, sondern für etwas. Oder anders gesagt, wir müssen wissen, für was wir kämpfen und was uns wichtig ist. Also stehen wir zusammen. Grenzen wir niemanden mehr aus. Diese Denkschablone, die uns seit Jahren aufgedrückt werden, die gibt es nämlich in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt kein Rechts und kein Links, es gibt nur Blöde und Nicht-Blöde, vernünftig oder Unvernünftige, sachliche oder Unsachliche. Es ist vordergründig völlig egal, wo jemand herkommt, welche Sprache er spricht, Religion, ob jemand geimpft oder nicht geimpft ist. Mir ist doch wurscht, ob ihr zum Zahnarzt geht oder nicht. Mir ist nur eines wichtig, dass wir uns in unserer Eigenständigkeit respektieren. Auch in unseren Verfehlungen und in unseren Ängsten. Wir nehmen uns gegenseitig so an, wie wir sind und lassen uns nicht weiter gegeneinander ausspielen. Denn wir alle sind ein Abbild des Volkes. Deutschland und Sachsen ist ein schönes Land und bietet alles, um glücklich zu leben. Wir haben uns dieses Land von unseren Kindern und Enkeln ausgeborgt. Geben wir es ihnen einigermaßen besenrein zurück. Fangen wir nicht irgendwann an, sondern heute! Als Kinder haben wir so gern gepuzzelt, mit Freude, Scharfsinn und Verstand. Fügten Teilchen aneinander, bis das Ganze wir erkannt. Jetzt, wo wir erwachsen sind, scheint das Interesse ganz zu schwinden. Ob aus Angst oder Bequemlichkeit oder auch aus anderen Gründen. Jetzt, wo es so nötig wäre, das große Ganze zu erkennen, ist es dringlich umso mehr, der Sache sich mal zuzuwenden. Drum Ohren auf, denn jedes Wort als Puzzleteil am richtigen Ort lässt uns der mächtigen Plan erraten und so vor Schlimmeren bewahren. Sei wie ein Kind und tu nichts lieber. Ohren auf und Puzzle wieder. Danke. Danke, dass ihr mir 40 Minuten zugehört habt.